okay.
Das ist gut.
So ist gut.
So ist gut. Okay.
Genau. So, dann tue ich so. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller David Scheidt. Hallihallo.
Hallo.
David, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Also zum Kabarett spielen bin ich erst spät gekommen, aber Fan war ich schon lang. Mhm. Und mit 12 oder 13, ich finde das heutzutage, also jetzt als selbstspielender Kabarettist immer extrem strange, wenn Leute mit ihren 12, 13-jährigen Kindern in die Vorstellung kommen und ich mir immer dann denke so, ah, da muss man aufpassen, was man sagt. Aber ich war selber so ein Kind oder Jugendlicher.
Bist du mitgenommen worden von deinen Eltern?
Na, erstmals nicht direkt, aber wenn ich ruhig gestellt werden musste, hat man mich vor Witasek VHS-Kassetten gesetzt.
Echt?
Ja.
Witasek, ja, es stimmt eigentlich, der hat eine beruhigende Stimme eigentlich und so, ja. Und eine beruhigende Ort eigentlich, ja.
Ja, der Witasek und Resetaritz und Hader hat man mir noch nicht gezeigt, glaube ich, aber es hatte seine Gründe. Und ich habe dann so eine Best-of-Kabarett-CD gehabt, die habe ich rauf und runter gehört. Und irgendwann, und lang bevor ich wusste, was Sampling eigentlich ist, ich habe so ein Kassettendeck auch gehabt, wo man natürlich aufnehmen konnte. Und ich habe, weil ich dann natürlich diese Best-of-Kabarett-CD schon in- und auswendig kannte, und ich aber irgendwie trotzdem was Lustiges noch machen wollte, habe ich das zerschnipselt. Also ich habe auf dem Kassettendeck Record gedrückt, einen Satz, weiß nicht, vom Hader, Stopp. Dann habe ich auf der CD herumgespult, dann einen anderen Satz, der dazu passt, vom Dorfer Record. Und dann habe ich so eine Viertelstunde ein neues Kabarettprogramm aus verschiedenen Kabarettisten zusammengebaut.
Echt?
Das war mein erstes Sampling-DJ-Ding eigentlich auch,
muss man sagen. Ich wollte ja irgendwann dann jetzt einmal später fragen, wie du zu deiner Form gefunden hast, aber,
ja,
aber das war das Erste, was du überhaupt gemacht hast mit Kabarett. Du hast das einmal zerschnipselt und wieder zusammengestellt.
Ja, genau. Und das war aber nur reine Hetzpartie. Also da war ich ja, wie gesagt, 13, 14 oder was. Nicht
ja, doch voll cool finde ich trotzdem. Ja. Und das war so diese Zeit, ich kann mich auch erinnern, das war diese Zeit, wo man so Mixtapes gemacht hat und da hat man dann so zwei Kassettenrekorder mit zwei Decks gehabt und du hast immer so abwechselnd Record, noch einen Satz wieder Stopp, Kassetten gewechselt. Okay.
Ja, also von der CD auf die Kassette und dann Record, Pause, auf der CD hingespult zum jetzt Hader. Und dann dort wieder Rekord und wieder Stopp auf der Kassette. Ja. Bis das dann halt so Sätze ergibt. Und ich habe das ja auch perfektionistisch, habe ich dann da zurückgespult und dass das ja genau, back sitzt.
Okay.
Ja. Und das war, und die habe ich leider verloren, aber diese Kassette.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Das tut mir immer wieder, mich das in Albträumen heim, dass es das nicht mehr gibt. Und dann, ja, aber um auf deine Frage zu antworten, eigentlich, wie bin ich zum Kabarett gekommen? Und dann, habe ich das, also es hat immer so in mir, wir haben in der Hauptschule dann, glaube ich, ich gebe es zu, Hauptschule, am Land ist man nicht so schnell im Gymnasium.
Ja, ja, ne, und wie man. ja, und in der Hauptschule hat sich das dann wahrscheinlich, hat sich so ein Freundeskreis gebildet und man hat darüber gesprochen.
Ja,
und
zwei so, Leute oder? Waren wir und wir ja. wollten irgendwie, und wir haben, das war auch lustig, dann haben wir das Atombild von links gesehen bei einem Freund in der Nachbarortschaft, wo ich gewohnt habe. Und dann kommt plötzlich dieser Satz in dem Programm auf dem Sportplatz von Schönkirchen-Reiersdorf. Und wir sitzen gerade in Schönkirchen-Reiersdorf und schauen dieses Programm und haben uns in die Hosen geschissen. Dann war es um uns geschehen und dann wollten wir auch selber ein Kabarettprogramm machen.
Okay, also haben der Freund nicht, und du?
Ja.
Aha.
Haben aber nicht. Da waren wir auch so, ja, 13, 14. Haben wir nicht. Und ich habe dann erst Jahre später mit Mitte 20 oder so, habe ich dann den Weg auf die Poetry Slam Bühne gefunden, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwie ausprobieren, selbstgeschriebene Dinge. Und das war dann lang lustig, aber dann auch irgendwie zu beschränkend, weil du hast ja nur 5 Minuten und darfst überhaupt nichts verwenden, außer deine Stimme. Und dann habe ich angefangen, so diese Plattenspielersachen, die ich ja früher schon mit meiner DJ-Crew lang gemacht habe, wir haben Bullshit aus Radio und Fernsehen gesampelt, haben uns das damals noch auf Platten pressen lassen, weil du hattest noch kein Digital-DJing-Programm oder so, sondern es war alles Vinyl, echtes Vinyl. Und da haben wir uns unsere Samples, die wir uns aus dem Fernsehen zusammengeschnitten haben, auf das Vinyl pressen lassen und haben das gescratcht. Und in daran denken, was wir da damals gemacht haben, das war so um 2005, 6, 7 herum, habe ich dann 2014 angefangen bei Poetry Slams als Showcase-Act, das war mein kleiner Ausflucht, als Showcase-Act dann wieder solche Dinge zusammenzuschnipseln, allerdings schon digital dann mit Digital DJing zusammenzuschnipseln und zwischen dem als Pausenkasperl von den Poetry Slams dann solche Dinge vermischt mit meinen Texten darzubieten. Und dann hat mir wer gesagt, da gibt es den Grazer Kleinkunstvogel, und dann habe ich mich da angemeldet und dann war es um mich geschehen.
Ja. Okay, verstehe. Mhm. Und hat es damals eine starke Verbindung gegeben zwischen der Hip-Hop-Szene und der Poetry-Slam-Szene?
Gar nicht, das ist ja eine Hassliebe, so. Kann man gar nicht sagen. Es ist okay. Einfach ein, okay. Also der Poetry-Slam natürlich beruft sich sehr viel auf Hip-Hop, weil im Amerikanischen kommt das ja auch, ist das sehr stark verbunden. Bei uns im Deutschsprachigen ist das auch leicht verbunden, aber sozusagen, wenn man unter Anführungszeichen sagt, die realen Hip-Hop-Heads schauen immer so mit einem Augenzwinkern auf die Poetry-Slam-Szene und umgekehrt himmelt man aber vom Poetry Slam den Hip-Hop an, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich will auch keine Feuer schüren oder was, aber also es war, also als ich gesagt habe zu meinen Hip-Hop-Freunden, ich gehe auf ein Poetry Slam, waren die nicht so hart
begeistert. Ich verstehe schon. Ja, okay. Ich kann mir nicht mehr ganz gut vorstellen, ja. Aber finde ich interessant, weil das habe ich so... Ich war dann nicht so neutral an Poetry Slam und so.
Aber du hast aber eine Poetry Slam-Nummer in einem Programm mal gehabt, oder?
Ja, genau. Ja. Aber die war eigentlich schon ein bisschen so als Persiflage auf Poetry Slam gedacht, genau.
Ja,
aber
witzig, dass du es weißt. Ja, so habe ich es verstanden. Wir haben auch gemeinsam gespielt. Und
ja,
ich glaube, ich habe dein Solo mal gesehen im Niedermeyer. Ein
okay,
älteres.
Ja, ich weiß, ja. Okay. Aha. Ah ja. Und das habe ich mir, also das hätte ich mir nämlich auch in Richtung Kabarett gedacht, dass wenn man so in dieser, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, nicht in dieser realen, coolen Hip-Hop-Szene dann nämlich auch so ein bisschen in Richtung Kabarett geht, hätte ich mir auch gedacht oder konnte mir vorstellen, dass so manche dann ein bisschen so sie denken, naja, irgendwie, ob das dann noch so gut ist, ob das nur so real ist oder ob du jetzt einfach Geld verdienen willst oder das ist halt einfach, es ist nicht der logische Schritt einfach. Mhm. Und das wäre ja auch so eine Frage von mir. Hast du Vorbilder gehabt für das, was du dann letztlich gemacht hast und heute immer noch machst? Weil mir ist fast nichts eingefallen. Mir fallen zu fast allen Dingen international vergleichbare Dinge ein. Nicht? Wenn man Stand-up macht, ist klar, da gibt es amerikanische Stand-up-Comedians und so weiter und es gibt viele Kabarettgruppen und es gibt viele, die improvisieren und Rollenspielen und alles gibt es irgendwie irgendwo ein zweites Mal. Aber mir ist kein Pendant zu dem eingefallen, was du machst. Hast du Vorbilder?
Ja, so aus verschiedenen Richtungen halt. Also was mich sehr geflasht hat und wo ich mir gedacht habe, bist du Depper, das ist eine Bombe, mit der war Beardy Man, das ist ein englischer Beatboxer, der angefangen hat einfach Beatbox zu machen, gemerkt hat, er ist eigentlich ein sehr lustiger Typ und hat dann lustige Beatbox-Shows auf die Beine gestellt, gemeinsam mit einem Freund, mit einem DJ, dem DJ JFB, und die haben ganz irren Shit gemacht, also lustige Songs, mhm, im Großteil, mhm, oder halt auch Geräuschkulissen und das, also der Beardy Man ist ein riesengroßer, obwohl er halt kein, er hat auch bei Comedy-Shows dann ab und zu mal so 5 Minuten gemacht oder so, aber im Grunde ist er einfach ein freakiger Beatboxer, der mit seinem Mund, der hat mittlerweile, ich habe das ja bei dem beobachtet, das ist immer mehr geworden, von 2 Chaos-Pads vor sich, also das sind so Geräte, mit denen man die Stimme manipulieren kann, hat er jetzt ein riesen Raumschiff vor sich stehen an Geräten, die allesamt nur dafür da sind, seine Stimme zu verzehren und mit seiner Stimme was zu machen. Und er hat zum Beispiel ein Programm, das heißt One Album an Hour. Also er macht in einer Stunde ein Album, da fragt er das Publikum, welche Musikrichtung wollen sie hören, welche Dinge sollen da vorkommen und hin und her. Und dann macht er das. Und dann hat er in einer Stunde ein Album gemacht und ist lustig währenddessen. Und der war immer ein großes Vorbild für mich. Ja. Mhm.
Mhm. Weil es gibt im Hip-Hop gibt es ja schon auch so eine Art so Fun-Abteilung, aber die hat ja dann wirklich kaum Anschlusspunkte zum klassischen Kabarett oder findet auf der Kabarettbühne eigentlich kaum statt. Oder so. Mir ist dann eben also eingefallen, so Dinge wie Antilopengang zum Beispiel, ist so, hörst du sowas oder ist sowas?
Wenig so, eher, nein, weil ich finde, also tue ich mir ein bisschen schwer, das ist so dieser, ich will ja jetzt gar nicht das falsch sagen, aber das ist für mich, das ist jetzt in Teufelsküche, das ist für mich Poetry Slam Rap irgendwie so.
Ah, ja, okay, irgendwie, okay.
Weil diese Texte von der Antilopen Gang kann ich mir ganz genau 1:1 im Duktus eines Poetry Slams vorstellen.
Das stimmt eigentlich ja. So. Ja, so hätte ich es noch nicht gesehen, aber ja, stimmt sicher voll.
Also
ja,
ich habe das Gefühl, die kommen aus der Kultur in den Rap. Und ja, Spaßrap, natürlich, Fettes Brot war auch Spaßrap.
Ja,
und das hat mich auch natürlich geprägt, aber das war nie die Idee, dass ich lustigen Rap mache, sondern eigentlich wollte ich ernsten Rap machen. Ich habe ganz viel irgendwo noch Zetteln mit tiefen Lyrics.
Okay. Ach so, okay. Aber das war einmal so ganz ursprünglich nur vor dem Poetry Slam, nehme ich jetzt einmal an, war das nur so dein Ding eigentlich, du wolltest ernsthaft, da bist du gar nicht so sehr DJ, sondern eigentlich Rapper werden oder beides?
Naja, eigentlich, also ich dadurch, dass mich das Scratchen so geflasht hat mit 15, wollte ich das nie aufgeben. Also das wollte ich immer machen, wollte aber auch Rap schreiben. Hab das natürlich auch gemacht, das wird aber nie das Licht der Welt erblicken, das bleibt da, was ist jetzt. Und das ist immer, wie du das vorher gesagt hast, das ist lang ein Struggle für mich gewesen als DJ, habe ich in der österreichischen Clubszene nie wirklich Fuß gefasst. Ja? Also ich habe schon so meine Clubs gehabt, wo ich regelmäßig aufgelegt habe und Festivals und so, aber die Gagen sind nie über ein bestimmtes Niveau hinausgewachsen und die Aufträge waren jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich könnte mich selbstständig machen. Und lustigerweise ist dann, als ich Kabarett mit Hip-Hop und Auflegen verbunden habe, ist dann plötzlich die ganze Club- und Hip-Hop-Szene auf mich aufmerksam geworden und habe gesagt, hey, wow, geil, das ist super, was du machst, das finden wir gut, dass Hip-Hop in die Kleinkunst gebracht wird. Und plötzlich wurde ich quasi ernst genommen, was total vorher nicht
cool,
passiert ist.
Total cool. Und das machst du ja bis heute, ne? Du spielst ja nicht nur Kabarett, sondern du bist ja tatsächlich DJ, ja.
Ja, durch Corona ist jetzt das sehr wenig geworden. Und also Auflege-Gigs habe ich jetzt schon echt lang nicht mehr gemacht. Aber ich habe ein paar Rap-Features aufgenommen mit österreichischen Hip-Hop-Bands und die sind auch released worden. Hat mich sehr gefreut, dass man mich da gefragt hat, ob ich cool. da aufs Album will.
Ja. Du bist ja überhaupt ganz gut vernetzt auch in dieser Hip-Hop-Szene, habe ich den Eindruck irgendwie. Und mit wem arbeitest du da zusammen?
Also es gab letztes Jahr, glaube ich, ist das, oder dieses Jahr rausgekommen von Kreml und Samurai, ein neues Mixtape. Da ist ein Track drauf, den wir gemeinsam gemacht haben. Stinker heißt der.
Kenne ich nicht, aber Kreml und Samurai finde ich ziemlich super eigentlich, muss ich sagen.
Ja, sind lustige Dudes auf jeden Fall. Und die haben mich gefragt, die haben gesagt, wir machen einen Track übers Grauseligsein und du bist uns als Feature-Act eingefallen, habe ich mir gedacht, leider. Und dann habe ich mit von Seiten der Gemeinde, die ich auch extrem cool finde.
Ja, das finde ich ja gut.
Also das ist Tiroler Rap und da haben wir eine Nummer gemeinsam auch gemacht fürs neue Album.
Ja. Cool, sehr cool.
Ja.
Und du jetzt, wenn du jetzt deine eigenen Programme machst, wie gehst du an das heran? Das ist halt immer so eine Frage, aber bei dir ist halt besonders spannend. Da hast du zuerst einmal einen Beat, hast du zuerst einmal eine Idee oder kann man überhaupt zuerst einmal eigentlich, du hast ja mehr oder weniger klassisch pointierte Texte auf der Bühne. Wie geht das zusammen oder wie funktioniert das?
Ja, das ist ja eine Frage, die ich mir immer selber stelle, wie habe ich das jetzt wieder auf die Beine gestellt, weil ich irgendwie, weil ich so ein Chaot bin, ein absoluter irgendwie und immer wenn es darum geht, ein neues Programm zu machen, mich heillos überfordert und ja, ich handle mich von Nummer zu Nummer. Natürlich, irgendwann ist dann der Punkt, wo dann die Theater fragen, wie heißt das Programm und gibt es einen Pressetext? Dann schicke ich da irgendwas und dann mache ich ein Foto und meistens hat es dann nicht wirklich im Endeffekt dann mehr viel damit zu tun.
Ja, aber du bist, das kenne ich auch und das habe ich ja mittlerweile in dem Podcast schon so oft gehört, also das ist, glaube ich, bei vielen so.
Ja, es ist echt ein Stress jedes Mal und wenn du fragst, wie funktioniert es, ich handle mich von Nummer zu Nummer, ich denke mir, ich bin relativ reaktionär, muss ich sagen, ich habe sehr viel über Politiker immer gemacht, politische Rap-Nummern ins Programm eingebaut. Die Politiker sind mir dann reihenweise jetzt beim aktuellen Programm weggestorben oder halt weggetreten, zurückgetreten, weggetreten, ach gut. Und ja, jetzt hat der Schmidt wieder, ist wieder in den Medien, jetzt kann ich das wieder ein bisschen besser spielen, diese Sachen. Aber ja, ich handle mich so von Nummer zu Nummer und dann ist ein Beat da und dann schreibe ich was oder ich habe eine Idee, vom, über wen ich eine Nummer machen will. Und dann, ja, und dann irgendwann ist der Punkt, wo ich mich zwingen muss, Dinge zu machen und dann zwinge ich mich einfach und dann kann ich gar nicht beschreiben, wie ich das mache.
Okay, das heißt, oh ja, da gibt es die Deadline und es muss halt dann einfach irgendwas her. Ja.
Ein Qualitätsmerkmal.
Okay, aber fühlst du dich wohl auf der Kabarettbühne so?
Ja, ich fühle mich, fühl mich wohl. Ich habe auch das Gefühl, ich bin sehr dankbar. Ich meine, im Moment, es hat jetzt keiner leicht auf der Kabarettbühne und in der Kleinkunst, glaube ich. Aber es war, also vor Corona habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gerade wieder auf einen Zug aufgerufen, der gerade extrem abgeht. Ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, bist du narrisch, ich habe jahrelang aufgelegt und keinen Nasenrammel verdient und jetzt bin ich da und spiele in kleinen Häusern und kann mich aber selbstständig machen, ja, als Künstler. Und das hat, das ist so ein schönes Feedback für mich gewesen, dass es das, was mir Spaß macht, mir auch Sicherheit geben kann. Mhm. Von dem her, und natürlich fühle ich mich wohl auf der Bühne, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich habe ein bisschen manchmal Bock, mir hat letztens die Technikerin im Niedermeyer gesagt, die Leute wären gern aufgestanden und ich habe einfach Bock, glaube ich, manchmal so richtig Rap-Konzert.
Das kann ich mir vorstellen. Bleiben wir nur einmal ganz kurz bei eben bei dieser Hip-Hop-Realness. Mir kommt vor, dass du das ziemlich gut eins zu eins auf die Bühne bringst und du wirkst irrsinnig authentisch auf der Bühne. Würdest du das bestätigen oder bist du privat ein bisschen anders?
Ich weiß nicht, also ich, es ist schwierig, das selber zu sagen, ich versuche schon natürlich ein bisschen etwas zu, also ich, um meine Privatsphäre zu schützen, möchte ich schon, dass das ein bisschen auch, also eine Kunstfigur ist, was auf der Bühne ist, aber natürlich, also dadurch, dass ich so viel Technik auf der Bühne habe, läuft regelmäßig mal was schief und um mit dem umgehen zu können, kann ich nur ich selbst sein, weil nur dann kann ich improvisieren und Ding. Also es ist schon, ja, viel von mir auf der Kabarettbühne auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Genau. Und dann gibt es ja nur noch eine Übersteigerung von dir als Szenefigur, nämlich die Figur, mit der du wahrscheinlich am bekanntesten geworden bist mittlerweile. Kommen wir mal kurz zu Dave. Da spielst du einen, ich glaube, es ist weiterhin bekannt, ich sage es nur zur Sicherheit jetzt mal dazu, du spielst einen wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen, der von seinen Eltern dann plötzlich, glaube ich, kein Geld mehr bekommt und sich deswegen dann als Influencer sozusagen selbstständig macht und versucht, Geld zu verdienen und dabei auf sehr sympathische Weise immer wieder scheitert. Ich glaube, kann man es so zusammenfassen in etwa? Ja, okay. Weil wir gerade bei Authentizität waren. Ich habe im Standard-Forum ein Posting gefunden und das habe ich irgendwie so interessant gefunden und irgendwie vielleicht auch sogar ein bisschen stimmig. Da ist gestanden, irgendwie lustig. Normalerweise denkt man bei Schauspielern oft, dem kaufe ich die Rolle nicht ab. Diesmal ist es erstmals anders. Dem kaufe ich nicht ab, dass das nur eine Rolle sein soll. Das spricht jetzt grundsätzlich einmal für...
Das tut spricht, ein bisschen weh.
Ja. Das tut weh? Ach so, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, das spricht grundsätzlich ja einmal total für die, ne, dass es so authentisch rüberkommt. Aber natürlich ist eine der zentralsten Fragen, und selbst ich habe mir die gestellt, wenn man sich die Sendung anschaut, wie viel ist da von dir einfach drinnen, oder? Ich meine, es ist natürlich auch so gefilmt und so gemacht, dass es so Reality-Style hat und da drängt es ja dann einfach echt auf, wie viel stimmt da jetzt oder so. Wie würdest du es beschreiben?
Naja, es ist, wir haben es wirklich gut hinbekommen, muss ich wirklich sagen, dass das so echt ausschaut. Mhm. So. Ich finde auch, voll. Und das ist eben deswegen so ein Satz, wundert mich gar nicht, weil ich wäre auf der Straße regelmäßig angeschischt von der Seite und Ofenrauchen und was weiß ich, was alles wollen die Leute mit mir und sich ansaufen mit mir und ich kriege auf Instagram Nachrichten, dass sie jetzt saufen gehen und das wäre doch urleibend, wenn ich vorbeikomme und so. Und man glaubt offensichtlich diese Rolle, dass es keine Rolle sei.
Ja, genau.
ja, Dazu möchte ich sagen, es ist eine Rolle.
Es okay, ist aber, das sei jetzt einmal wirklich festgehalten.
Ja, ja. Das wollte ich dezidiert sagen. Es ist eine Rolle und natürlich spielt viel von mir mit, lasse ich viel von mir einfließen, weil ich glaube, wenn man im Schauspiel, umso mehr man von sich hergibt, umso besser kann man, authentischer kann man was darbieten. Und ja, ich bin ein Schussel und ein Chaot und wenn ich mich beim Drehen dann in diese Situation versetzen muss, Schussel und Chaot zu sein, dann kann ich das natürlich, weil ich das von mir selber weiß. Aber diese ganzen Werte, die dieser Dave hat, die verfolge ich nicht. Ja? Also dieser Fame und Reichtum sind nicht meine obersten Prioritäten. Ja, und ich finde ja auch, alle sagen immer, der Dave ist so sympathisch. Ich finde, der hat aber auch was extrem Unsympathisches, Geschissenes an sich. Und von dem möchte ich mich extrem distanzieren. Und das ist nämlich lustig, weil das ist oft das, was die Leute am meisten feiern. Dieser Rich Boy, der sich über alle anderen drüber stellt. Und natürlich ist es dann lustig, wenn man dann sieht, wie er auf die Goschen fällt quasi. Aber die Leute, habe ich oft das Gefühl, feiern ihn für seine, nicht immer nur für seine Tollpatschigkeit, sondern für seine Attitude und davon möchte ich mich persönlich distanzieren und klar sagen, das ist definitiv alles geschrieben.
Ja. Ja, und das kann ich mir aber gut vorstellen, weil das ist ja doch eindeutig irgendwie so drüber und macht es aber schon auch sehr witzig irgendwie. Und ich glaube, dass das schon auch oft ein bisschen so ein Bedürfnis ist, so eben dieses Drüberstellen und die vielleicht auch die Welt nicht so ernst nehmen oder so gewisse mit so einer gewissen Arroganz so auf die Welt schauen, ist glaube ich schon was viele in sich tragen, was man aber nicht so ausspülen darf im Alltag. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das für sehr viele sehr angenehm zu sehen ist, wenn es mal jemand macht.
Ja, das, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht, ja.
Und ich finde natürlich auch, was mir immer sehr taugt, und daran finde ich, kann man aber schon sehr gut erkennen, dass das halt auch eine Figur ist und gespielt ist, diese Sprache, wer hat denn die eigentlich erfunden und kultiviert, weil die gibt es ja, wenn man ganz ehrlich ist, so in der Form nicht, oder kennst du irgendjemanden, der wirklich so spricht?
Naja, es ist natürlich eine Erfindung, ich kenne Leute, die sprechen viel wilder, viel mehr Anglizismen, viel mehr, wie soll ich sagen, dieses, früher hat man gesagt Hip-Hop-Language, jetzt ist es aber eigentlich ist es Social-Media-Talk irgendwie. Ja. Wir haben halt geschaut, es war unsere Idee, der Dave ist zu alt, ein Millennial, so zu acten, wie er actet eigentlich. Das ist so ein bisschen der Schmäh gewesen. Und er versucht halt diese Jugendsprache so gut er es kann zu imitieren. Und ist halt ein absolut typisches Wiener Kind irgendwie, ja. Und ja, es ist natürlich artificial, extrem artificial, seine Sprache, und ich muss mich auch jedes Mal vorm Drehen wieder da reinbringen, damit ich das auch hinkriege, weil von dem lebt es irgendwie.
Ich finde, also es macht sehr viel aus, finde ich.
Es macht den Charakter aus irgendwie. Und wenn man das dann nicht erwischt beim Drehen, dann ist es schade. Genau, ja, es ist eine erfundene Kunstsprache, die aber doch gesprochen wird, und zwar noch viel, viel ärger. Also ich bin einmal in der U4 gefahren und die sind da Richtung Hietzing rausgefahren, und ja, über die Hintergründe und ihre Herkunft kann man jetzt sich überlegen. Jedenfalls haben die nur in Anglizismen gesprochen miteinander, und das, was du bei Dave hörst, mal 100.
Echt, wahr? Okay.
Ja, also das war... Ja, wir machen eine Party und wenn wir nicht Platz für alle Peoples haben, dann sollen die halt ihre Sleeping Bags mitbringen. So, on the road, die ganze Zeit, die ganze U-Bahn-Fahrt, und dann sind sie in Hietzing ausgestiegen, so, ja.
Okay.
Das war sehr inspirierend, ja.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Weil du schon jetzt ein paar Mal gesagt hast, ich glaube, ein zweiter wesentlicher Partner oder einen wesentlichen Anteil daran hat Jan Frankl, oder? Ihr habt es gemeinsam geschrieben und entwickelt, oder?
Ja, genau. Wir waren sogar noch mehr beim Schreiben. Also entwickelt haben es mal der Jan und ich. Überhaupt, anfangs war mal die Tagespresse aktuell. Tagespresse hat eine ORF-Show, und da haben sie gesucht einen Jugendreporter. Und da war ich beim Casting, und dann wurde es dieser Jugendreporter Dave. Und dann habe ich mit den Tagespresse-Burschen und dem Jan Frankl diese Figur, haben wir gemeinsam erfunden. Und dann ist die Tagespresse eingestellt worden im ORF und dann war der Ruf nach einem Spin-off von der Rolle Dave und dann haben wir uns wirklich nochmal hingesetzt und haben da nochmal dran geschliffen, ich und der Jan. Und dann, wie es darum ging, das Drehbuch zu schreiben, haben wir dann noch den Gerald von Geraffi mit an Bord geholt Schreiben und den Georg Rauber, also Gerald Delmour und Georg Rauber, Jan und ich und ein bisschen hat dann auch die Erika Radcliffe ihren Senf noch dazugegeben zum Schluss und ja, so ist dann das Drehbuch entstanden und ich bin mir beim Anschauen dann nicht mehr sicher gewesen, was jetzt Impro war und was geschrieben war, also es fließt so ineinander irgendwie, glaube ich.
Und dann gibt es noch ein Projekt von dir, das ich auch ziemlich interessant finde, das vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Rapper lesen Rapper, wie funktioniert das ungefähr?
Ja, da haben wir, also das moderieren der Heinrich Himalayer und ich gemeinsam und der Dorian Pierce ist unser, der zieht die Fäden und organisiert alles und wenn es ums Auflegen geht, ist er auch dabei. Und da laden wir Menschen aus der Rap-Welt ein, aus Österreich und Deutschland bis jetzt haben wir es geschafft. Und die Idee war, Rap zu entkoppeln von der Musik und das quasi zu schauen, ist es wirklich Lyrik oder ist es doch nur Gepose? Und es ist beides. Also es ist wirklich beides. Wir haben dann an unseren Abenden Gäste, die Rap-Texte mitbringen, nicht von sich selbst, das ist verboten, sondern von anderen. Oft übersetzen sie was aus dem Amerikanischen, Englischen, Französischen, von überall her. Und bieten es dann da, kriegen auch einen erlesenen Rotwein aus dem Tetrapack. Und so haben wir geliebäugelt mit der Hochkultur und Straße und Hochkultur geben sich ein Bussi quasi. Ja. Und wir haben dann so Showcases dazwischen, wenn wir eine große Show, wir machen große Shows und kleine Shows, weil die Nachfrage so hoch war und wir können nicht überall hin fünf Rapper und Rapperinnen buchen, weil es ist jede Show neu, die wir spielen. Darum haben wir eine Auskopplung, die heißt Liter Rap Tour und die spielen wir dann nur der Heinrich, ich und der Dorian mit einem oder maximal zwei Gästen. Das ist so die kleine Variante, die man dann so für 100 Leute auch spielen kann. Und die große ist dann halt mit großen 4-5 Gästen, zwei Showcases, Beatbox oder Gesang oder was. Christoph und Lollo haben zum Beispiel mal Money Boy gesungen bei uns als Showcase und genau, da erlauben wir uns dann auch teilweise Kabarettisten, der Jose Ratschiller war zu Gast, die Stefanie Sargnagel und da weichen wir es ein bisschen auf und machen es richtig groß und es ist eine richtig fette Show, die 3 Stunden dauert mit Pause und das Kleine ist die Liter Rap Tour, genau.
Okay, das klingt gut. Und wie ist das Publikum da so ungefähr? Weil ich muss muss ich leider gestehen, ich habe es noch nie live gesehen. Aber wie ist das Publikum? Sind es eher so junge, Hip-Hop-affine Leute?
Ja, durch die Bank eigentlich schon, aber auch, also ich würde es jetzt mal so definieren, das FM4-Publikum auch irgendwie. Also ja, ich würde sagen zwischen 20 und 50, weil also die Leute, die jetzt 50 sind, sind teilweise auch schon mit Hip-Hop groß geworden. Ö1-Redakteurinnen haben uns auch erzählt, sie finden das so super, weil sie sind ja auch selber, kommen ja auch selber vom Hip-Hop. Das war für mich auch ein schöner Moment. Und ja, durchgemischt und ab und zu bringt halt wer seine Eltern auch mit. Aber sonst ist es durchwegs, ich würde jetzt mal sagen, Altersschnitt 35 oder so. Ja.
Okay. Auf deiner Website steht Kabarett, Schauspiel, DJing. Das fasst, finde ich, ganz gut zusammen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine Lala-Frage, aber wenn ich dich trotzdem das so frage, wie siehst du dich selber am meisten? Was ist das Wichtigste?
Also das Auflegen ist das, was mir, oder Auflegen, Scratchen und auch Auflegen ist das, was mir irgendwie voll die Seelenfreude macht. Das kann ich nämlich auch zu Hause für mich machen, so. Also das könnte im übelsten Fall dann auch mal wieder downgegradet werden zum Hobby und ich hätte kein Problem damit. Das Kabarett ist, das gibt mir so eine unmittelbare Energie, wenn ich auf der Bühne stehe und merke, es funktioniert oder auch wenn es nicht funktioniert. Also das ist so ein Messer irgendwie, das Kabarett. Und das Schauspiel ist was ich jetzt erst irgendwie immer mehr für mich entdecke und jetzt auch schon mal eine ernste Rolle angeboten bekommen habe und einen ernsten Film gedreht habe letztes Jahr, der kommt dann hoffentlich nächstes Jahr irgendwann. Und das ist was, wo ich gerade Blut geleckt habe und wo ich auch Potenzial sehe, mich da drin auszuprobieren und dass es mir Spaß macht und so. Ja. Also es gibt keine Hierarchie in den Dingen, aber jedes hat seine Qualität für sich.
Ja, cool. Klingt wirklich gut. Ja. Aber das DJing ist das, was du, wie du selber sagst, was das sehr neu ist und was du vor allem auch daheim machst. Und wir sind ja bei dir daheim. Und ich habe dir vorher schon gebeten, ob du vielleicht was vorbereiten könntest, weil mir das ja selber auch so fasziniert. Vielleicht konntest du kurz einmal so einen kleinen Einblick geben, erstens einmal in so eine Nummer von dir und zweitens, ich weiß jetzt nicht, wie einfach man das erklären kann, aber vielleicht konntest du so ein bisschen in ein paar Worten erklären, wie denn das überhaupt funktioniert. Können wir das machen?
Ja, dann probieren wir das. Ja.
Cool, bitte.
Also grundsätzlich ist es beim Digital Teaching so, ich habe eine Schallplatte, das ist tatsächlich eine echte Schallplatte aus Vinyl gepresst. Und ich habe ein Mischpult, also ein Plattenspieler-Mischpult und ein Laptop. Im Mischpult ist ein Interface drinnen, das alles umrechnet, damit ich auch jeden Track, den ich am Rechner habe, auf diese künstliche Schallplatte bringen kann. Wenn ich diese Schallplatte abspiele, ohne dass sie mit dem Computer verbunden ist, dann klingt das so. Das heißt, ich kann das manipulieren, indem ich... Also ich spiele es jetzt mal ab, das ist einfach der Ton, der ist auf der Platte und dann kann ich meinen Plattenspieler langsamer machen oder schneller oder ich kann reingreifen und wenn ich das Mischpult dazu nehme und den Fader quasi, dann kann ich scratchen. So, und wenn ich jetzt aber den Mixer umstelle, dass ich auf den Laptop zugreifen will, dann kann ich jede MP3, WAV-Datei, was auch immer, Musikdatei, Videodateien kann ich auch ansteuern mit dieser Platte und dann ist es einfach wie wenn ich eine normale Platte auflegen würde und das würde ich jetzt auch machen. Ich würde auf dem rechten Plattenspieler ein Instrumental abspielen, ganz einfach. Ganz einfach ist es nicht, weil es spielt nicht. Ah ja, genau, weil es intern ist. So. Das ist prima. Shoutouts an Alkastam, Wiener Hip Hop Crew, das ist ein Instrumental von denen. Und auf der linken Seite habe ich dann die Samples, die ich mir zusammengeschnitten habe aus dem Internet. Und daraus kriege ich dann quasi sowas wie jetzt.
Servus Leute, willkommen bei Fitness.tv. Mein Name ist... Und heute stelle ich euch mal wieder das Lebensmittel der Woche vor, nämlich den Apfel. Ich erzähle euch, warum er so gesund ist, was er für Inhaltsstoffe in sich trägt und wir gehen dem Sprichwort nach, an apple a day keeps the doctor away.
This all sounds pretty freaking awesome, doesn't it?
An apple a day keeps the doctor away.
Yeah.
An apple a day keeps the doctor away unless you yourself are a doctor.
Really?
You should eat an apple each day to stay healthy. Unhappy. No matter whether it's a red, green, or yellow apple.
Apples contain the vitamin C, A, E, and VEGF.
Oh my god.
Eat your apple in the morning. Add it to your morning smoothie or before going to bed.
Eat an apple on going to bed and you will keep the doctor from earning his bread.
An apple a day, no doctor to pay.
That's great. So what is it about apples?
They are healthy, and tasty.
Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was haltet ihr von Apfeln? Esst ihr gerne Äpfel? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich gerne von euch wissen. Und dann würde ich gerne von euch einen Vorschlag fürs nächste Video haben. Welches Lebensmittel soll ich nächste Woche vorstellen? Schreibt es auch auf jeden Fall als Kommentar unter das Video. Ich pick mir dann wieder ein Lebensmittel raus. Ich hau mir jetzt den Apfel rein und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ja, so hört sich das an.
Bravo. Wir nehmen auf Ende Oktober 22. Was ist denn momentan so angesagt oder was hörst denn du gerade daheim?
Musik? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe Spotify für mich entdeckt und da kommt am Freitag immer der Release Radar. Da kommen dann die Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Und ich kipp gerade, also ich könnte jetzt keine Band oder so nennen oder Artists, aber ich kipp gerade in so Downtempo, Dub-orientierte elektronische Musik ein bisschen rein. Mhm. Und guten Deutschrap, wenn er gut ist, mag ich ihn auch gern.
Okay. Ja. Dieses Downtempo, Trip-Hop kommt wieder, habe ich gehört. Geht das in die Richtung?
Ich würde sagen, es ist eine Weiterentwicklung von dem Trip-Hop, wobei der Trip-Hop so eher auf Lo-Fi produziert ist meistens und das den ja auch ausmacht. Aber so von der Waviness oder vom Vibe her, ja. Aber es ist halt mit moderneren Tools produziert, so in okay. Was ich da irgendwie gerade reinkippe. Also, ja. Aber ja, Trip-Hop kommt auch wieder, definitiv.
Ja, genau. Habe ich zumindest gelesen. und so Deutsch-Rap, so kannst du was? Ich habe an dieser Stelle immer gern so Empfehlungen, Serien, Musik, Bücher, aber von dir darf es mich besonders interessieren. Was ist ein Deutsch-Rap? Sag einmal guten Deutsch-Rap.
Guten Deutsch-Rap? Naja, also das kommt immer darauf an, was man mag. Also ich mag auf jeden Fall nicht diese ganzen Babu-Gangster-Sachen, das brauche ich nicht. Ich mag Texter, also nicht österreichische Texter, die mochte ich auch früher sehr gerne, aber es gibt einen deutschen Produzenten und Rapper, der heißt Texter, so wie dieser Aufschlitzer aus der Serie.
Ah, mit welchem D?
Genau, ja. Den mag ich sehr gern und auf was ich gestoßen bin aus der, es gibt ganz viel so Antifa-Rap in letzter Zeit, deutschen, und da so also gibt es den Pöbel MC, den feiere ich recht, das sind halt sehr, sehr linke Texte, teilweise halt schon auch aggressiv, obwohl ich eigentlich mit Aggression oder mit Gewalt ganz schwere Probleme habe, im Rap vor allem. Drum habe ich auch ganz viel Probleme mit US-Rap und so, weil da die Gewalt sehr verherrlicht wird. Aber der Pöbel MC hat irgendwie halt so eine gute linke Einstellung und ja, er ist halt vielleicht ein Black-Block-Rapper, aber es unterhält mich sehr, ja.
Bücher, Serien?
Serien,
Bist du ein Serienschauer?
Ich war ein Serienschauer, aber in letzter Zeit bin ich so überfordert mit munter bleiben, dass ich einfach immer einschlafe. Trom habe ich jetzt auf Arte halb fertig. Das ist irgendwie so eine Krimiserie, eine nordische Krimiserie. Ja, zum Lesen komme ich eigentlich auch überhaupt gar nicht gerade, könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, ja.
Außer halt Texte, Rap-Texte.
Außer Rap-Texte und Kinderbücher.
Okay. Googlest du das selber?
Schon manchmal, ja, aber immer weniger mittlerweile. Am Anfang natürlich war das irgendwie so, ich habe ein Zeitungsinterview gegeben, mal schauen. Dann habe ich schon diese Standardforum-Dinge nachgeschaut, was die Leute so schreiben am Anfang. Dann ist mir eh zu blöd geworden. Und ich schaue immer, wenn ein Theater, wo ich spiele, wenn man da in den Vorverkauf schauen kann, dann google ich das, weil ich wissen will, sollte ich jetzt noch ein Posting machen oder, ja, genau. Mhm.
Und wie informierst du dich generell so über Weltgeschehen und solche Dinge?
Ja, ein paar Online-Zeitungen, aber abonniert habe ich sie nicht, das heißt, ich bin dann meistens vor der Paywall und muss mit den Schlagzeilen leben und ärgere mich und schau mal manchmal über Freunde, die so eine Paywall umgehen, also bezahlen und dann, ja, genau.
Ja, verstehe. Wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
Um mir das öfter anzuschauen, meinst du?
Genau.
Vielleicht irgendwas, wo ich als junger mit den Ski arg unterwegs war, weil mir das immer urtaugt hat, wie ich da, also das traue ich mich heutzutage nicht mehr, aber so über Schanzen springen und schauen, wie lang habe ich Airtime und lande ich dann und stehe ich den Sprung und so, sowas wahrscheinlich, damit okay. ich mir das dann wieder anschauen kann. Wie.
Echt, du warst so begeisterter Skifahrer einmal?
Ja. Ja
oder bist
ja.
fast dennoch vielleicht?
Ich ja. fahre noch, aber nicht mehr so aggressiv.
Das ist natürlich jetzt eine Frage für dich. Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du jemals erlebt hast?
Also das beste Konzert war definitiv, oder das prägendste Konzert war definitiv die Beastie Boys, wie ich 14 oder 15 war. Aber ich habe viele gute erlebt. Also Bierdemann live zu sehen war auch sehr spannend. Und Festivals, ich bin in meinem Leben als Gast einmal mit 15 oder 16 in Wiesn auf einem Festival gewesen. Sonst war ich nie der Festivalgeher. Jetzt halt, wo ich ab und zu wo spiele. Aber ich hätte nicht den Überblick, dass ich sagen könnte, was wäre ein empfehlenswertes Großes. Mhm. Viele, also ich habe keinen Vergleich. Ja,
ja. ja. Und gibt es eigentlich so, weil es gibt ja Festivals für Rockmusik, für elektronische Musik, gibt es Hip-Hop-Festivals eigentlich?
Ja, 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 ja ganz viel. Also ganz groß war da immer in Tschechien, das weiß ich nicht mehr, wie das heißt, da waren immer internationale Acts, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab jetzt eins in Graz beim Schwarzelsee, des Moonshiners, das war dieses Jahr unter dem Motto Hip-Hop. Letztes Jahr, glaube ich, war es unter dem Motto Rock. Also ich glaube, die machen jedes Jahr was anderes. Also es gibt definitiv Hip-Hop-Festivals. Mhm. Ja. Mhm.
Hast du schon einmal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen möchtest?
Ich glaube schon. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte ich dann, habe ich dann verdrängt, darum kann ich es nicht mehr sagen.
Okay, macht gar nichts. Ich frage dir so was Ähnliches. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Das habe ich mich oft gefragt. Und ich bin irgendwie immer auf den Schluss gekommen, wenn man das nur eine Schraube verstellt, dann wird, glaube ich, alles anders rennen. Und von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe mich oft geärgert, warum ich nicht Schauspiel wirklich studiert habe. Und wenn ich dann aber so sehe, wie studierte Schauspieler acten, dann freue ich mich oft, dass ich es nicht studiert habe und dass ich es als Dilettant, Autodidakt mache. Ja. Mhm. Also ich glaube, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ja. Vielleicht hätte ich meinen Bruder in der Kindheit nicht so oft hauen sollen.
Okay, ja, gut. Aber das, ja. Ja, so Dinge passieren. Ja. Ne? Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, für die du dich heimlich schämst? Oder eigentlich umgekehrt, die du heimlich magst, aber für die du dich öffentlich schämst?
Ich weiß nicht, ich habe halt auch so einen niedrigen Genierergrad. Von dem her glaube ich eigentlich nicht wirklich, nein.
Ja. Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
Ja, vielleicht gerade das, dass ich so einen kleinen Genierer habe, also kaum einen Genierer habe. Das hat mich an meinem Vater immer extrem gestört, dass er sich nichts scheißt und jetzt bin ich selber so.
Echt? Wirklich? Das ist aber interessant. Aha.
Ja.
Der Papa ist auch so.
Mhm. Ja, im Alter immer weniger, aber als Kind haben wir uns schon sehr geniert oft.
Wirklich? Weil aber man darf ihn nachfragen, was ein Beispiel, was hat er gemacht, oder du gedacht hast, mein Papa, bitte.
Naja, das ist wirklich ein Bild, das ich nie loswerden werde. Wir waren spazieren mit ihm und es war sehr windig und irgendwie haben wir alle Kinder, aber oder ich habe keine Haube mitgehabt und er auch nicht und ich wollte nicht aus dem Auto aussteigen, im Weinviertel da durch die Weinberge beim Wind gehen und als Kind und dann hat er gesagt, na, weil meine Schwester war ganz klein und wir hatten Windeln von ihr im Auto und er hat gesagt, na, setz deine Windel auf Und ich so, na sicher nicht. Und dann hat er gesagt, na, ist ja nichts dabei. Und hat sich diese Windel aufgesetzt und ist mit uns, mit dieser Windel am Kopf, durch, es war eh kein Mensch weit und breit im Weinviertel irgendwo in den Weinbergen unterwegs. Aber das war so ein typischer Moment, wo ich mir gedacht habe, Alter, bitte, das muss nicht sein. So.
Okay.
Heutzutage würde ich es wahrscheinlich selber machen. Ja.
Das ist aber eine gute Geschichte. Was sagt denn der Papa zu deiner Karriere?
Ja, also die Dave-Sache, da ist er nicht ganz warm geworden, glaube ich, damit. Mhm. Aber er freut sich schon, dass
ja.
Vor allem war.
Er muss sich doch so ein bisschen drinnen sehen, auch wenn er will, oder? Wenn er,
ja, aber
das und, sind, das, und das, oder? Das freut, nee, das freut einen dann doch, wenn man sieht, wie die eigenen Talente in die Kinder weiterleben, ne?
Ja, wenn man es als Talent sehen kann, dann, ja. Was ihn definitiv freut, ist, dass wir hatten die Ultra-Diskussion, als ich 18 war und mir endlich ordentliche Plattenspieler kaufen wollte, weil ich hatte immer nur so cheapes Klumpert. Dann habe ich mit dem Bausparvertrag die erste gescheite Partie, zwei Plattenspieler Mischpult gekauft und das war eine Diskussion zwischen uns und er hat irgendwann viele Jahre später zu mir gesagt, das findet er gut, das war eine Investition fürs Leben und da ist er, da freut er sich drüber, dass ich mich da durchgesetzt
habe. Okay, ja. Aber genau, also er hat eigentlich ein bisschen später dann eingesehen, dass du immer schon gewusst hast, was du willst eigentlich und für das dann auch gehst, ja.
Ich weiß nicht, ob ich damals gewusst habe, dass ich das unbedingt, aber ich wollte es halt in dem Moment lieber als den Führerschein, für den das Geld gedacht gewesen wäre. Ja.
Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden?
Nervosität.
Wirklich?
Ja.
Du wirkst nicht so, aha.
Boah, nein, ich bin echt? Sehr ein unruhiger Mensch, ja.
Okay, aber unruhig oder nervös zum Beispiel vor einem Auftritt oder nein, so? Nein,
unruhig eher, also Hektik, sagen wir so, Hektik. Ich bin ein Hektiker, ich versuche mich eben sehr oft, muss ich sehr viel Energie darauf verwenden, nicht hektisch und ungestüm irgendwas umzuschmeißen oder so, weil ich sieben Sachen gleichzeitig machen will. Ja, Hektik will ich loswerden.
Okay. Ja. Okay. Und hast du schon mal irgendwas aktiv an dir verändert? So, jetzt nicht äußerlich, sondern eher so charakterlich.
Das weiß ich nicht, das muss man von außen wahrscheinlich wahrnehmen, aber ja, natürlich als Mensch, der sich selber reflektiert und schaut, versuche ich schon regelmäßig an mir zu arbeiten irgendwie. Und aber ich weiß nicht, ob es Früchte getragen hat. Ja, ich glaube, dass ich ja an dieser Hektik und an dieser inneren Unruhe arbeite ich schon sehr lange und sehr viel. Und vielleicht hat sich was verändert.
Ich finde das eine gute Frage für dich, weil du machst so einen ausgesprochen netten und so einen kumpelhaften Eindruck, obwohl man die, wenn man sie auf einem Bild findet, wenn man die auf einem Bild sieht, wird man immer denken, du bist so ein cooler Macker und wenn man die dann kennenlernt, dann bist du so extrem zugänglich und nett irgendwie und ich finde, das macht übrigens auch auf der Bühne sehr viel aus bei dir. Kannst du Nein sagen?
Boah, das ist echt, das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, zwei Fragen zuvor, dass ich mich in dem extrem verbessert habe, weil das konnte ich nicht gut. Und das kann ich immer besser, aber das ist wirklich, das ist etwas, was mich mein Leben lang beschäftigt, dieses jemanden anderen zu enttäuschen, wenn man jetzt Nein sagt.
Oder so. Yeah. Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ehrlich zu sein, ja. Ja. Nett. Nett ist auch lieber, aber ehrlich ist, glaube ich, besser.
Ja. Ja. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
Ich glaube, ihre Stimme und ihr Dialekt.
Ja. Okay. Du hast jetzt nur, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch gehabt, du hast gemeint, du bist selber vom Land, wo bist du aufgewachsen eigentlich?
Ich bin in Wien geboren und aber relativ früh ins Machfeld verzogen worden und dann ins Weinviertel weiter raus, alles mit dem Zug nach Wien erreichbar, also so im südlichen Weinviertel bin ich aufgewachsen. Mhm. Ja.
Und dann eigentlich zum Studieren erst wieder nach Wien?
Ich habe nie studiert, nicht, ich habe nämlich nicht einmal eine Matura.
Ach, nein, aber, halt, aber also, in diesem Alter dann so in etwa dann wieder nach Wien.
Ja, ja. Genau, ja, ja. Genau, so mit 20 bin ich dann wieder nach Wien gezogen. Mhm. Ja.
Gibt es eine Sache, von der alle scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Eigentlich gibt es viele Sachen, wo ich mir immer denke, warum wird das so stark gefeiert? Aber eine Sache...
Du kannst auch gern mehrere sagen.
Es ist schwierig, weil ich dann doch irgendwo nachvollziehen kann, oft, warum es Leute mögen. Ja, ganz viel so Instagram-Reels. Ich finde es manchmal lustig, aber es ist ein eigener Internet-Culture-Humor, den ich nicht immer ganz nachvollziehen kann.
Ja.
So,
ja.
Zu platt teilweise und so. Ja, und natürlich, was viele Menschen feiern und was ich absolut ablehne, ist Rassismus. Das feiern aber viele in Österreich.
Okay. Ja. Okay. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass je älter man wird, umso mehr trifft man nur mehr Leute, die eh schon so sind, wie die, die man kennt?
Ja, dieses Bubble-Ding.
Einerseits dieses Bubble-Ding, aber andererseits auch denke ich mir oft, ja, der ist so wie der. Oder die ist so wie die und dann habe ich schon eine Schublade. Also ich lasse mich dann oft gar nicht mehr so leicht ein auf neue Menschen oder Bekanntschaften, weil ich mir immer sofort denke, ah, okay, der Type kenne ich schon. Ja.
Ja, vielleicht, weil man älter wird und schon mehr Types of People irgendwie kennengelernt hat und die dann da reinschiebt. Aber es ist immer wieder spannend, wenn man dann wem begegnet, der dann so nicht in irgendeine Bubble reinpasst oder so, oder man erst, oder auch Leute, die man schon kennt, plötzlich checkt so, hey, das ist ja eigentlich ganz anders, als ich das Bild von der Person hatte oder so. Wenn man dann so positiv überrascht wird oder auch negativ manchmal, aber ja, man kategorisiert schon schneller, also umso älter man wird, glaube ich.
Ja. Wie nennst du dich, wenn du mit dir selber sprichst?
Alter.
Alter? Sagst du Alter zu dir?
Ja, wenn ich so laut vor mich hinrede und mich über was ärgere, sage ich so, Alter, warum? Also das richte ich dann an mich, glaube ich. Ja.
Ja, okay.
Oder Gebitte, vielleicht nenne ich mich auch Gebitte. Das kann auch sein, ja. So nenne ich mich auch oft, ja. Oder geschlechtlich, sage ich oft zu mir selber. Aber das ist jetzt kein Name, aber klar.
Versuchst du nett zu dir zu sein?
Ich versuche es mir gemütlich und angenehm zu machen. Also in letzter Zeit trinke ich wieder sehr viel Tee am Abend und ist irgendwie sehr gemütlich. Das ist so ein bisschen Selbstpflege. Aber die Selbstgespräche in dem Sinn, also führe ich dann, wenn ich mich über was ärgere.
Ja,
was ich falsch, ein Kabel falsch angesteckt habe im Stress, beim Soundcheck.
Okay. Und dann denkst du, Alter,
was geht bitte geschlechtlich? Ja, oder wenn das Interface nicht funktioniert oder dieses, jenes. So Ausrufe der
verstehe.
Fluchen,
Und aber so, Alter, guter Gig, gut gemacht, gibt's schon auch, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich zu mir drinnen sage. Ich freue mich dann drüber, wenn es gut war und so. Aber dass ich das so an mich selber adressiere, glaube ich, das weiß ich nicht.
Ja. Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt?
Naja, also irgendwie ist mein Lebensmittelpunkt schon hier, Wien und so, und ich glaube nicht allzu weit weg von Wien. Und so sehr ich im Weinviertel aufgewachsen bin und die Menschen dort nicht so mit mir und ich nicht so mit ihnen warm geworden bin, aber die Landschaft, das ist das ist was, das prägt einen. Ich habe mal eine Ö1-Sendung gehört über genau dieses Thema. Da wurden Leute befragt, wo sie als Kind aufgewachsen sind, dann sind sie dort als Erwachsener weggezogen und im Erwachsenen, späten Erwachsenenalter wurden sie zu ihrer Heimat befragt und das und jeder lobpreist diese Landschaften, die, in denen er groß geworden ist. Ja.
Aha,
das ist okay. Offensichtlich das ist so eine Bindung, die man aufbaut, ja. Nicht mit den Leuten, sondern mit, ja, der, mit der Landschaft und okay. der Umgebung. Und das habe ich ganz starke Verbindung mit dem Weinviertel. So, ja.
Ah ja, und kommst du öfter hin?
Ich schaue, dass ich im Herbst immer so ein bisschen rauskomme zum Trauben und Heurigen und was weiß ich was, Trauben naschen. Ja.
Okay, ja. Nice.
Ja.
Okay. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen besonders?
Wenn man sich selber nicht zu wichtig nimmt.
Mhm.
Das ist, finde ich, extrem essentiell, weil das ist auch was im Rap eben ein Thema immer war. Jeder glaubt immer, er ist der Realste und der Beste und so. Und im Kabarett ist dann irgendwie oft so dieses Understatement, genau das Gegenteil, wobei die Leute auch nicht immer, die das auf der Bühne machen, dann das auch wirklich so
ja,
leben.
Ja, ja, muss man schon auch mal sagen. Ja.
Ja. aber ja, ich nehme Leute ernster, wenn sie sich selber nicht so ernst nehmen. Und ich versuche mich auch nicht so ernst zu nehmen. Also ich nehme mich, ja. glaube ich, sehr wenig ernst. Ja. Viel zu ja. wenig fast manchmal.
Also den Eindruck vermittelst du, ich finde den Satz total schön, das ist ein Kalenderspruch. Oder? Ich nehme Leute ernster, wenn sie sich selber nicht so ernst nehmen. Das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst.
Also wenn du mal einen Pension Schöller Kalender machst, dann,
ja, dann ist das auf jeden Fall dabei. Ja. Das ist genau, das mache ich vielleicht einmal.
Ja, so, bitte.
hättest du gern mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können?
Loslassen kann ich leider viel zu gut. Ich hätte gern mehr Selbstdisziplin, ja.
Okay. Weil du, ich glaube, das kann man sagen, du hast so ein äußerst sympathisches Haus. Ich sage jetzt nicht genau wo, aber es wirkt äußerst gemütlich. Tom, jetzt nur die Frage, welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner?
Oh, wow. Ja, so ein Hobbit wäre mir zu zart wahrscheinlich. Die sind dann eher so die Occupier da und kiffen dann ihre Pfeifen da im Wohnzimmer. Das habe ich alles schon gehabt.
Also, okay.
So ein Superheld wäre mir zu stressig. Ich glaube, vielleicht Dumbledore von Harry Potter, der Oberzauberer, dann
ja,
würde ich mich auch praktisch. Sicher fühlen.
Ich finde auch. Ja. Oder den kann man, der kann alles richten, mehr oder weniger.
Ja.
Hat es schon mal was gegeben, wodurch sich dein Leben eindeutig zum Besseren gewandelt hat?
Ja, das Kabarett. Ja. Mhm. Ja, also.
Okay. Du hast Family, weiter wollen wir nicht drauf eingehen. Mhm. Nur die Frage, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
Finde ich übrigens sehr, sehr sympathisch, dass du die Frage so formulierst, nicht weiter drauf eingehen, weil finde ich sehr, sehr gut. Der Schlüssel zu einer guten Erziehung, glaube ich, ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und es schafft für sich selber, genug Zeit zu haben, damit man nicht das Gefühl hat, man selber geht unter, weil nur wenn man selber ausgeglichen ist, kann man auch diese Ausgeglichenheit weitergeben und das ist was ich auch stark lerne jetzt gerade. Ja.
Ah ja. Mhm. Mhm. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
oh, bist du deppert? Oh. Das ist urschwierig, das ist echt gemein.
Ja, du kannst ja gerne weiter sagen, aber wenn du nachdenken willst, nur kurz und dann und dann wird es hätte ich auch Freude.
Ja, da verfällt man dann so in so ein, das ist eine gemeine Frage, weil da wird einem so das Schwarz-Weiß-Denken, dann wird einem dann so rausgezuzelt. <Okay. lacht> Ist wirklich schwierig, ich würde gern was dazu sagen, ich weiß noch nicht was. Zwei Arten von Menschen. Große und kleine.
Na bitte. Okay. Früher war nicht alles besser, aber?
Billiger.
Sehr pragmatische, aber sehr richtige Antworten.
Ja.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
die Menschheit absolut gestört ist.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
Leute sich auch von der Politik einfach hinreißen lassen zu unvernünftigen Aktionen, wo sie selber die Ausmaße nicht ausrechnen können und dann dastehen und sich denken, warum habe ich das nur gemacht? Also ich würde jetzt gern wieder eine Umfrage hören, wie sie jetzt dazu stehen.
Ich glaube auch, es wird ganz anders ausgehen. Ja. Ich habe gehört, dass einfach allein durch die Zeit, die schon vergangen ist, sind so viele von denen, die damals dafür gestimmt haben, mittlerweile gestorben. Dass es einfach schon deswegen ganz anders ausgehen wird.
Ja, und Schottland ist ja komplett dagegen gewesen. Auch.
Ja.
Also das, ja, meine Weltpolitik.
Genau. Dann kommen wir zur Innenpolitik. Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
Dass das, was da gesagt wird, absolut Usus ist. Und wenn der Präsident damals gesagt hat, so sind wir nicht, und dann ja kurz darauf, ich sage Wort, dezidiert kurz darauf, dann der nächste Politskandal oder die nächsten Skandale daher rattern und Regierungsmitglieder und Kanzler inklusive und Minister zurücktreten müssen, weil sie Angst haben, dass sie in Häfen gehen müssen, dann sage ich, oh ja, so sind wir leider schon. Und das ist das wahre Traurige an dem Ibiza-Video, ist, dass es einfach genau aufzeichnet, wie die Politik tickt. Au.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
Also entweder ich würde ihm sagen, weil ich extrem wütend bin, würde ich ihm sagen, geh einfach in Arsch. Und wenn ich aber die Zeit hätte, mich runterzuholen von der Wut, die ich auf solche Idioten habe, dann würde ich vielleicht mal ihm sagen, hey, schau mal da unten im Keller, glaube ich, ist eine Überraschung für dich, und dann geht er runter und dann sperre ich zu.
Raffiniert.
Ja.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil...
Ja, so schwierig, die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil es immer noch Volltrotteln gibt, die das bestreiten. Ja. Und ja, menschengemacht oder nicht, es wird heißer, und wenn wir imstande sind, was dagegen zu tun, dann soll man das auch bitte machen. Und ja, also sogar da kann man denen den Wind aus den Segeln nehmen, die behaupten, das wäre nicht vom Menschen gemacht. Trotzdem kann der Mensch was tun. Jetzt habe ich einen urlangen Schachtelsatz gebildet extra.
Ja, passt gut. Ich finde, der trifft. Das Problem an der Digitalisierung ist?
Dass wir, glaube ich, immer mehr Strom verbrauchen werden dadurch. Glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht ausgerechnet, aber glaube ich. Und immer mehr gebunden sind an die Devices, die wir mit uns rumzerren. Also wenn ich jetzt den Führerschein auch noch am Handy habe und meine E-Card und alles, dann muss das Handy ja ständig bei mir sein. Und das ist dann so eine Bindung an ein kleines Gerät, eine Nabelschnur zur Gesellschaft. Das, glaube ich, ist irgendwie nicht so geschickt. Ja.
Das Schöne am Älterwerden ist?
Du hast mich gerade am falschen Fuß erwischt. Ich werde jetzt bald 40 und da schwitze ich ein bisschen. Ja.
Stehe. Ja, ich habe auch schon sehr viele auf diese Frage gesagt. Nix.
Ja.
Das Schlimme am Älterwerden ist?
Dass man sich, glaube ich, oft denkt, oder dass ich mir oft denke, dass hätte ich doch das noch gemacht oder hätte ich das gemacht und jetzt bin ich schon zu alt dafür. Ja.
Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil?
Weil ich da voll am Skateboard fahren war und Punk gehört habe und aus meiner subjektiven Wahrnehmung aus einer anderen kann ich es nicht sagen, weil da war ich noch zu jung, um die Weltpolitik zu erkennen und zu verstehen, aber hauptsächlich war Punk.
Aha. Und die Nullerjahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil?
Also für mich persönlich waren sie deswegen cool, weil ich da meine ersten DJ-Gigs hatte und immer noch zu jung war, um mich um Weltpolitik zu kümmern.
Ein guter Beat ist wie?
Überraschend, abwechslungsreich und das ist jetzt nur subjektiv, sphärisch, weil auf das stehe ich jetzt gerade, aber ja, abwechslungsreich und überraschend muss es sein.
Okay. Gute Lyrics sind wie?
Detto, überraschend und also abwechslungsreich, wie soll das, aber mit überraschenden Wendungen und mit Humor, aber nicht nur Kasperl-Humor, auch Ernsthaftigkeit und wichtige Denkanstöße sollten sie geben, finde ich.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit, was wäre das für ein Zeitpunkt und was würdest du sagen?
Wahrscheinlich wäre das der Zeitpunkt, wo ich die Schule abgebrochen habe und ultramassive Panik hatte, was ich jetzt wohl machen soll. Und dann würde ich mich anrufen und sagen, hey Havara, entspann dich, du musst das eh.
Ja, offensichtlich. Du bist auf einer Party mit circa 20 Leuten. Auf einmal geht die Tür auf und Ina Regen kommt herein. Und plötzlich interessieren sie alle für Ina Regen und du die vielleicht da. Und auf jeden Fall ist sie plötzlich die wichtigste Person im Raum. Dann als nächstes geht die Tür auf und Herbert Prohaska kommt herein. Und irgendwie sind dann alle doch ein bisschen mehr von Herbert Prohaska begeistert und alles dreht sich so ein bisschen, alle schauen eher so in Richtung Herbert Prohaska. Dann geht die Tür auf und ich nehme jetzt ein Beispiel für die, dann kommt Jan Delay herein und dann ist er plötzlich so die zentrale Person im Raum, um diese alles dreht, wo alle so ein bisschen hinschauen und so weiter. Wer wäre für dich die letzte Person, die da hereinkommt, wo dann nichts mehr drüber geht?
Nichts mehr drüber geht. Es geht immer noch ein bisschen, oh, es geht schon, irgendwas geht immer. Na, Herr Helmut Qualtinger.
Wirklich, war? Ja. Okay. Ah, ja. Ich finde eine super Antwort. Ich hätte jetzt an Dr. Dre oder so gedacht bei dir, aber ich weiß gar nicht, ob der in dem Coolheitsspektrum überhaupt eine Rolle spielt jetzt bei dir, aber ach so, du würdest tatsächlich einen Kabarettisten nehmen, also nehme ich Qualtinger?
Mhm. Also ja, also ich glaube, also der Typ ist einfach so, also ich hätte ihn gern mal kennengelernt. Mhm. Also wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich posthum ein Gespräch führen dürfte, dann wäre es eher, glaube ich, weil ich glaube, der hat ein absolut verrücktes Leben gehabt und war, glaube ich, auch ein bisschen ein Opfer seiner Skills. Und ja, mit dem würde ich, über den wüsste ich nicht, wer dann danach noch mir was Orges Spannendes erzählen könnte.
Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, was du dir bis jetzt aber noch nicht getraut hast?
Mm-hmm. mehr irgendwie so freier Fall wäre schon mal sehr flashig.
Okay.
So mit Fallschirm dann abfangen, aber erstmal fliegen. Das ist das, was mich beim Skifahren so fasziniert hat, das Springen und so lang wie möglich in der Luft sein. Ja. Mhm. Aber ich wüsste nicht, ob ich es mich trauen würde.
Ja. Ja. Und gibt es eine Erfahrung, die dein Leben schon mal so richtig nachhaltig verändert hat?
Ja, was mein Leben am nachhaltigsten verändert hat, war, dass es funktioniert hat, Kabarett zu spielen. So, ja, von der Baustelle quasi auf die Kabarettbühne. Also die Entscheidung zu treffen, das mich zu trauen. Ja. Aber ob da was da war, da für ein Schlüsselereignis, wüsste ich nicht. Ja. Der eigene Arschtritt.
Und hat es schon mal ein Ereignis gegeben, das deine Weltanschauung so richtig verändert hat?
Also ich war immer schon ein Pessimist, was so die Welt und die Menschheit angeht. Von dem her hat mich wenig erschüttert. Natürlich ist es arg, was alles passiert. Aber im Großen und Ganzen hat mich immer alles bestätigt in meinem Denken über die Menschheit und ihre... Also nein, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht schon, aber ich weiß es jetzt nicht.
Dann muss ich dir jetzt die Frage trotzdem stellen. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer oder ein schlechterer Ort, glaubst du?
Ein schlechterer für dich, ja.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Vielleicht mal mit einem wirklich gut durchkonzipierten Kabarettprogramm und ohne Hoppalas, mit Regie und straightem Ablauf.
Okay. Das war jetzt vorher ein bisschen ein Downsizing, weil ich finde, dass deine Programme schon recht ausgecheckt sind, eigentlich, oder?
Ja, aber es ist sehr, also ein Gramuri. Also, vielleicht wirkt es nach außen hin, als wäre es gespielt, aber es ist ganz viel echte Fails.
Ja. Okay. Und wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Memoiren. Mein Vater schreibt gerade seine Memoiren. Dann erzählt er mir dann immer Sachen. Wie würde das heißen? Ich bin nur nicht schlagfertig, oder? Ich habe keine
Ahnung. Ich finde es eher sympathisch, dass du es ernst nimmst und da wirklich Gedanken machst.
Ich kann aber auch einen Blödsinn sagen. Ich kann auch heißen sicher. Schuld und Sühne. Ne?
Ja.
Volume
2. Nein, ist zum schwierig. Beispiel. Oder du kannst da irgendeinen einen guten Plattentitel nennen.
Ach so, siehst du, ja. Aber ich würde vielleicht wirklich einfach nur ein Buch remixen, weil das wäre dann nämlich sozusagen das, was ich eh auf der Bühne immer mache. Ich nehme bestehende Dinge, verändere die und mache sie so, gebe ihnen meine Handschrift. Vielleicht nehme ich einfach Sebastian Kurz eine Autobiografie und tausche alles um auf mich. Und dann heißt es David Scheidt, eine Autobiografie. Die offizielle Biografie, so heißt es, ja.
David, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Vielen Dank, Ruth, es war mir ein Volksfest, Feuerwehrfest fast, ja.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Leider Kuhmilch.
Müsli oder Eierspeis?
Oh, das ist schwer. Heute Müsli.
Okay. Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Tragödie.
Früher Vogel oder Nachteule?
Das hat sich gewandelt in meiner Weltanschauung. Früher Vogel. Okay. Ich schaue mir die Welt vom Morgen an und nicht mehr der Nacht mehr.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Normale. Sollte man nicht, aber ich war, ja.
Ja, ich weiß nicht, da gibt es auch ganz unterschiedliche Philosophien mittlerweile. Ja. Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Beides so gerne, aber Land, ja.
Fahrrad oder öffentlich?
Mal so, mal so. Aber momentan zum Kindergarten Fahrrad, in die Stadt öffentlich.
Okay, okay. Dann, apropos Kindergarten, Christine Nöstlinger oder Astrid Lindgren?
Beide sehr dope, muss ich sagen. Ja. Da kann ich mich nicht entscheiden.
Okay. Thomas Brezina oder Thomas Bernhard?
Thomas Bernhard.
Okay. Musik hören oder Musik machen?
Machen.
Auflegen oder rappen?
Auflegen.
East Coast oder West Coast?
Naja. New York war schon immer cooler als L.A., finde ich. Wobei, Jurassic 5 sind aus L.A. Es ist schwierig, die harten Gangster waren geteilt. Na, eher, ist ein bisschen wack, aber eher East Coast, ja.
Sugar Hill Gang oder Public Enemy?
Public Enemy.
Cypress Hill oder House of Pain?
Cypress Hill.
Texter oder Schönheitsfehler?
Texter.
Fanta 4 oder Beginner?
Beginner.
Jay-Z oder Dr. Dre?
Dr. Dre.
Nas oder Kendrick Lamar?
Nas.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Ja, schon Herr der Ringe.
E.T. oder Zurück in die Zukunft?
Zurück in die Zukunft.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Ich bin ein Hosenscheißer, weg von der Gefahr. Ja.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Oh, lieber unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Ruhe.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Ja, Liebe mit Liebeskummer.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch... Naja, es kommt da ganz drauf an. Also zu Kindern muss man oft sagen, worauf wartest. Zu mir selber sage ich, morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Es hat sich auch gewandelt, aber ich war schon immer so ein zum Schlussbleiber.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.